Und die Macht deiner Liebe, Herr Jesus, die hat uns mit hineingenommen in deinen Sieg. Wir sind teilhaftig an deinem universell großen Sieg über alles, über alles. Und was wird das einmal eine Herrlichkeit sein, Herr Jesus, wenn alles, alles dir zujubelt, Preis deiner Liebe macht. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass wir das wissen dürfen. Und dass wir von dieser Freude her leben dürfen. Und dass dann nicht mehr eine einzige Träne sein wird, Herr, die du nicht getrocknet hast. Und du weißt, Herr Jesus, dass wir jetzt immer noch verhaftet sind, so tief verhaftet sind in den Dingen dieser Welt und in den Dingen unseres Lebens und in den Ungelöstheiten und in den Fragen, die uns keiner beantwortet, auch du noch nicht. Aber dann wird alles Herrlichkeit sein. Bitte dich, Herr, dass du jetzt schenkst, dass diese Stunde, die wir jetzt miteinander verbringen, zu einer Stunde wird, wo du, Herr Jesus, einfach uns ein Stück dieser Vorfreude ja noch mehr lebendig machen kannst. Amen. Amen.
Ja, die Sonne tut schon wieder ihr Werk. Der frühere Kirchenpräsident von der Hessischen Kirche hat einmal, das war Martin Niemöller, oder einer der früheren, der hat einmal seinen Pfarrern die Anweisung gegeben oder den Rat, sie sollten einmal einen Monat lang oder ein halbes Jahr lang, ich weiß es die Zeit nicht, das Wort Gnade nicht mehr verwenden. Er wollte nicht damit das Thema gestrichen haben, ganz bestimmt nicht, sondern einfach den Begriff Gnade, der weithin eben sehr schnell aus dem Munde kommt, wenn man nun das Evangelium verkündigt, den Begriff Gnade zu meiden und dafür das zum Schreiben, zu erklären und deutlich zu machen, zu veranschaulichen. Gnade ist tatsächlich ein Zentralbegriff. Mit welchem Recht sprechen wir eigentlich von einem gnädigen Gott? Wenn man in die Götter- und Heldensagen einen Blick hineinwirft, in die germanischen oder griechischen oder römischen oder wie auch immer, das sind ja alles Produkte, die menschliche Hirne ausgebrütet haben. Dahinter steckt keine Gottesoffenbarung. Religion ist immer ein menschliches Produkt. Da kann man ja nicht unbedingt feststellen, dass es da gnädig zugeht, wenn der Gott Zeus so reagiert und dann das und jenes und dann passiert es und die haben da Mord und Totschlag und Ehebruch und da geht es ja drunter und drüber. Bitte, das sind die menschlichen Produkte von Göttern, die dann uns was sagen sollen. Noch einmal, mit welchem Recht sprechen wir denn von einem gnädigen Gott? In unseren Tagen ist ja der Koran zum wichtigen Buch geworden. Nicht zum wichtigsten, bitte, aber zum wichtigen. Und es schadet nichts, wenn wir als Christen uns auch mit dem Koran auseinandersetzen. Wir müssen ihn nicht von vorne bis hinten lesen, habe ich auch nicht getan, aber ich habe schon einige Blicke hineingeworfen und jetzt wieder neuerdings festgestellt, dass viele Suren, ob es alle sind, weiß ich nicht. Viele Suren, das sind ja die Kapitel. Viele Suren beginnen, es kommt auch immer darauf an, nach welcher Übersetzung man den Koran vor sich hat, dass diese beginnen mit von Allah, dem Allbarmherzigen. Das ist quasi immer die Einleitung von vielen Suren. Von Allah, dem Allbarmherzigen. Mohammed hat ja eben den Koran hergeleitet von Sonderoffenbarungen, die er angeblich empfangen hat. Ob aber nun im weiteren Verlauf was in den einzelnen Suren steht, tatsächlich Allah als der Allbarmherzige dargestellt wird, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Man hat fast den Eindruck, dass eben die Formulierung von Allah, dem Allbarmherzigen, tatsächlich wie so eine Einleitungsformel läuft. Noch einmal, mit welchem Recht sprechen wir denn von einem gnädigen Gott oder barmherzigen Gott oder soll ich jetzt sagen, von einem allbarmherzigen Gott? Ist das auch so ein Produkt wie das, was die Götter und Helden sagen, da uns vormachen, dass ein menschliches Gehirn eben sich ausgedacht hat, ein gnädiger Gott wäre ganz gut, wir werden da am besten mit unseren Problemen fertig. Da können wir die Schuld sozusagen bei einem Gott unterbringen, der alle Augen zudrückt. So, Wolfgang Borchert hat von einem Märchenbuch lieber Gott gesprochen, so wie es eben in einem Märchenbuch etwa vorkommen kann, der alte Großvater, der nicht mehr recht sieht und na, deshalb 5 Grad sein lässt. Deshalb, gnädiger Gott. Wisst ihr, ich baue jetzt bewusst eben mit dieser Fragestellung so einen ganzen Berg von Erwartung auf. Mit welchem Recht sprechen wir von einem gnädigen Gott? Ist das Wunsch der Christen? Nun, wahrscheinlich wisst ihr schon, worauf ich hinaus will. Es würde ja nicht in unserem Programm drin stehen, Moses Erfahrung des gnädigen Gottes. Moses Erfahrung. Und dass das keine Erfindung des Mose war. Dass Mose sich eines Tages ausgedacht hat, also ich komme mit meinen Problemen, die ich habe da mit dem Volk Israel, dass ich da aus Ägypten habe herausführen müssen und habe ja auch meine Probleme gehabt. Ich komme mit diesem halsstarrigen Volk am besten zurecht, wenn ich mir da einen gnädigen Gott fabriziere. Ich entdecke gerade, auch im Alten Testament, auch gerade bei Mose, auf Schritt und Tritt, dass das, was von mancher Seite in der Theologie als menschliche Konstruktion dargestellt wird, nämlich das irgendwie menschliches Produkt oder so, dass es gar nicht sein kann. So etwas können Menschen nicht erfinden und Menschen nicht machen. Auch das nicht, was Mose erlebt hat. Da kann er sich nicht nachträglich hingesetzt haben und ausgedacht haben, na, die ganze Geschichte, die formuliere ich jetzt so, dass eben das herauskommt, was wir danach hören werden. Kann gar nicht sein. Das sind die Umstände viel zu konträr. Noch einmal, mit welchem Recht sprechen wir von einem gnädigen Gott? Jetzt habe ich es, glaube ich, 5-mal gefragt. Mit welchem Recht? Ja, da sind wir ja schon bei Mose. Aber dieser Gott hat auch noch was anderes gesagt. Aber ganz dicht nach diesem Wort, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, das könnte ja übrigens ja fast als Willkür ausgelegt werden. Nicht, wenn Gott so sagt. Dem einen bin ich gnädig, dem anderen halt nicht. Bitte. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, der hat Glück gehabt. Und wem ich nicht gnädig bin, der hat es eben nicht gehabt. Bevor ich jetzt antworte, baue ich nochmal einen Block dazwischen. Mit welchem Recht kommt der Apostel Paulus? Wollten Sie was sagen? Schon, man rechnet ja die, ja klar, die Gnadenzeit rechnet man schon seit Christus, würde ich sagen. Seit der großen Erlösungstat. Aber da knüpfe ich jetzt an. Mit welchem Recht kommt der große Verkündiger der Gnadenzeit, ich meine den Apostel Paulus, mit welchem Recht kommt er dazu, im Epheserbrief zu schreiben? Und bitte mal zu hören. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden oder gerettet worden. Das ist Epheser 2, 8 und 9. Und 10 nehme ich auch noch dazu. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wie kommt Paulus dazu, das so einseitig zu schreiben? Denn das ist mit einer der einseitigsten Gnadenformulierungen. Aus Gnade seid ihr selig geworden, durch den Glauben. Es wird noch einmal gemauert, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Es wird noch einmal gemauert, nicht aus Werken. Bildet euch ja nicht ein, dass ihr mit irgendeinem Grund Anlass geboten hättet, so Gnade Gottes zu verdienen oder herauszufordern oder wie auch immer. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Und Paulus hört es noch nicht auf. Denn wir sind sein Werk. Soll ich sagen, sein Gnadenwerk. Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Ist ja klar, Gnade macht nicht träge. Und Begnadigung führt nicht dazu, dass man die Hände in den Schoß legt. Das wäre nämlich ein Missverständnis, das da und dort tatsächlich verbreitet ist. Katholischerseits wirft man ja den Evangelischen vor, sie würden so eine Art evangelische Laxheit praktizieren, weil bei denen alles Gnade ist. Ja, das könnte man fast hier herauslesen. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Aha, sagt sich einer, also bitte nicht Hände in den Schoß legen, gute Werke sollen schon herauswachsen. Jetzt hört der Paulus immer noch nicht auf. Jetzt sagt er, die Gott zuvor bereitet hat. Damit ja niemand auf den Gedanken kommt, die guten Werke, die ich jetzt tue, die kann ich auf mein Konto buchen. Sagt Paulus jetzt noch, die Gott zuvor bereitet hat. Ja, wo bleibt denn da auch noch ein Zipfel Eigenleistung? Dass wir darin wandeln sollen, darin umhergehen sollen. Das heißt, in den Werken, die wir vollbringen sollen, kommt das zum Tragen, dass die Gott alle schon zuvor bereitet hat, also hergerichtet hat, und wir brauchen eigentlich darin nur umherzugehen. Eigentlich zu nehmen, was Gott bereitet hat. Das sind unsere Werke. Sind eigentlich gar nicht unsere. So, jetzt habe ich also ganz einseitig, aufgrund dessen, was Paulus hier geschrieben hat, ich sage nochmal, das ist einer der einseitigsten Bibelstellen, oder eine der einseitigsten Bibelstellen, in der der Apostel Paulus ja, das Gnadenwerk, die Gnade Gottes darstellt und kennzeichnet. So einseitig, dass man daraus tatsächlich Missverständnisse ableiten kann. Wie gesagt, Hände in den Schoß legen, evangelische Laxheit, gute Werke, ja was, nicht wahr, die Angst vor den guten Werken, die hat bei den Evangelischen, ja Schlatter hat das formuliert, dazu geführt, dass man überhaupt eben das Thema Dienst und Einsatz so hinten hin umgestellt hat. Da hat es die katholische Kirche einfacher gemacht. Die verordnet eben die Werke und Übungen und dies und jenes und mit guten Werken kann man dies und das. Wie kommt der Apostel Paulus dazu, das hier so einseitig zu formulieren? Das ist jetzt eine neutestamentliche Stelle. Jetzt kommt die alttestamentliche. Jetzt kommt Mose. Und zwar in 2. Mose 34. Das ist das Kapitel, in dem Mose den Auftrag bekommt, sich selber zwei Tafeln, steinerne Tafeln zu hauen, damit er zum zweiten Mal die Tafeln empfängt, weil die ersten so in der ersten Aufwallung von Protest und Zorn zerbrochen wurden. Ich kann jetzt den ganzen Vorgang der sogenannten Gesetzgebung am Sinai nicht schildern. Aber das hier ist zum zweiten Mal. Die ersten Tafeln hat übrigens Gott selber angefertigt. Die zweiten hat Mose angefertigt. Und da hat Gott sozusagen die Gebote dann drauf geschrieben. Mose wird auf den Berg bestellt. Er geht hinauf. Ich lese von Vers 4 an. Und Mose hieb zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, und stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke, und Mose trat daselbst zu ihm und rief den Namen des Herrn an. Ob die Übersetzung so richtig hinhaut, sage ich nachher gleich. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus: Herr, Herr, also Yahweh, Yahweh, Elohim, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. So bis daher ist es in meiner Bibel fett gedruckt, also von Vers 6 bis Vers 7 fett gedruckt. Aber der nächste Vers ist, finde ich, genauso wichtig. Und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an. Das war Moses Erfahrung des gnädigen Gottes. Die Umstände, unter denen das alles geschehen ist, hätten eigentlich einen anderen Gott erwarten lassen. Aber der Hinweis, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, hat es eigentlich schon vorbereitet. Mose stand ja in einem gewissen Ringen mit seinem Gott, der ihn berufen hat. Warum? Weil bereits am Sinai deutlich wurde, was Israel für ein Volk ist. Und dass Mose die größten Probleme nicht bloß mit dem Volk insgesamt, sondern selbst mit seinen eigenen Geschwistern hatte. Mose Probleme hatte, eben diesen ganzen Auftrag, den Gott ihm zugemutet hat, auch auszuführen. Und nicht war Sinai, Gott gibt die Gebote, Mose weilt 40 Tage und Nächte auf dem Berg, und in dieser Zeit, eigentlich verhältnismäßig kurzen Zeit, fällt Israel ab. Mose zerbricht im Zorn die ersten Tafeln, und es ist eigentlich Bundesbruch gewesen. Israel hat ja sehr schnell das, was es versprochen hat, nicht gehalten. Alles, was der Herr redet, wollen wir tun. Ja, was? Dann waren es 40 Tage und Nächte und schon haben sie aufgehört. Also die Umstände hätten einen ganz anderen Gott erwarten lassen, als eben diesen Gott, der sich so kundtut. Wichtig ist dabei, dass wir uns das ganz fest einprägen. Das hat sich niemals Mose ausdenken können, sondern Gott hat sich so geoffenbart. Das ist der Spezialbibelbegriff für kundtun, zeigen. Gott hat sich geöffnet, gezeigt, wer er ist und wie er ist. Das, was wir mit unserem Glauben haben, beruht auf einer Offenbarung. Nein, nicht auf einer allein, sondern auf der Offenbarung Gottes überhaupt. Dass Gott sich so kundgetan hat. Das ist der gravierende Unterschied zu all den anderen großen Religionen, auch zu dem, was Islam bedeutet. Ich habe auf die Frage, mit welchem Recht sprechen wir von einem gnädigen Gott, anknüpfend an dieses Geschehen hier in 2. Mose 34, vier Kettenschlusssätze formuliert. Kettenschluss deshalb, weil der erste Satz mit seinem Schluss das erste Glied für den zweiten Satz bildet. Und so hängen die vier Sätze aneinander. Also, der erste Satz heißt: Gott hat sich als gnädiger Gott geoffenbart. Und deshalb können wir von einem gnädigen Gott sprechen. Als gnädiger Gott geoffenbart. Mitten im Geschehen der alttestamentlichen Gesetzgebung. Der Sinai ist ja der Inbegriff des Gesetzesbundes oder Sinai-Bundes geworden. Mitten in diesem Geschehen hat sich Gott als gnädiger Gott geoffenbart. Oder könnt ihr das anders verstehen? Also, wenn es hier heißt, Herr, Herr, barmherzig, gnädig, geduldig, von großer Gnade und Treue. Wisst ihr, da wird der ein Stein auf den anderen gehäuft. Da wird nicht bloß gesagt, ich bin ein gnädiger Gott, sondern das wird jetzt beschrieben mit vielen Begriffen. Barmherzig, gnädig, geduldig, von großer Gnade und Treue. Immer noch nicht fertig. Der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetaten, Übertretung und Sünde. Mitten im Gesetzgebungsgeschehen offenbart sich Gott so. Also, ich wundere mich je länger, je weniger, dass Mose nach dem, was er hier erlebt hat, angebetet hat. Und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an. Wundert mich nicht. Ja, natürlich, da kann man bloß staunen, das Wort reicht gar nicht. Der gnädige Gott hat sich so geoffenbart, wie er seinem Wesen nach ist. Gott hätte doch allen Grund gehabt zu sagen, es haut nicht hin mit dem Volk. Es kommt ja mal eine Schilderung, wo Gott dem Mose den Vorschlag macht, Mose, ich vernichte dieses Volk und mache aus dir ein Volk. Das heißt, mit deinen Nachkommen, da läuft es vielleicht besser. Du bist ein tapferer Mann und so weiter. Und ich soll nicht sagen, deine Gene, die sind noch einigermaßen in Ordnung. Und das, was von dir kommt, mit dem komme ich besser zurecht. Und da ist der Mose in seinem Ringen mit Gott wieder großartig. Der sagt, das kannst du nicht machen. Was sagen dann die Ägypter? Es ist der Gott, mit dem der Gott, der ja auch größer und bedeutungsvoller sein wollte als Pharao und die ganzen Götter Ägyptens, der Gott hat es auch nicht fertig gebracht, mit diesem Volk zurechtzukommen. Wisst ihr, die Bibel ist so hautnah, so echt, so lebendig. Auch gerade so, wie sie ja schildert, wie Mose mit diesem Gott umgeht. Also nochmal, die äußeren Umstände würden alles andere nahelegen als die Offenbarung eines gnädigen Gottes. Da hätte Gott sagen können, Schluss aus! Ich habe mich geirrt. Ich suche mir ein anderes Volk. Das könnt ihr ja bis heute sagen. Auf dem Hintergrund menschlichen Versagens leuchtet die Gnade Gottes auf. Und das ist biblisch. Das ist göttlich. Das findet sich im Koran nicht. Ich will noch auf eine andere Stelle verweisen. Das ist quasi ein Parallelvorgang. Der ist nicht ganz so dramatisch, wie das hier verläuft. Und das steht auch weiter vorne in der Bibel. Wir sind gestern Abend schon darauf gekommen, in Verbindung mit der Aussage, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das ist eine Stelle, die bei näherem Untersuchen auch wieder ganz gewaltig ist. Das, also darf ich so derb sagen, das haut einen um. Wenn man einmal da dahinter schaut, das ist der Einsatz, der in unserer Bibel steht nach dem Sintflutgericht. Noah geht aus seiner Arche, baut einen Altar, also hält einen Gottesdienst. Und da sage ich auch wieder, da offenbart sich Gott. Das steht in 1. Mose 8. 1. Mose 8, 20 und 21. Er baut dem Herrn einen Altar, nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen. Hier wird uns mitgeteilt, was Gott bei sich bedacht und gedacht hat. Aber das ist auch ein Stück Offenbarung, dass wir den Satz in unserer Bibel finden. Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Da müsste ja jetzt menschlich gesehen logisch der Satz folgen, denn bei denen ist Hopfen und Malz verloren. So ähnlich. Aber nun heißt es, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Und nun kommt die Segensverheißung für die Schöpfung. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze. Also die Jahrhunderthitze gehört auch dazu, die wir in dem Jahr haben. Sommer und Winter, Tag und Nacht. Was steckt denn hier in diesem Gotteswort drin? Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Bitte? Ja, natürlich. Das ist der Gnadenentschluss Gottes. Ich kann auf dem Weg der totalen, das war ja gar keine totale Gerichtsmaßnahme, ich kann so eigentlich nicht weitermachen. Lasst mich das ein bisschen umschreiben. Ich gehe jetzt den Weg der Begnadigung. Und warum? Weil das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das heißt, Gott kommt zum Gnadenentschluss wegen des Bösen. Gott sagt sich, ich kann das Böse im Menschen und den bösen Menschen, den durch die Sünde verdorbenen Menschen, gar nicht anders retten als auf dem Weg der Begnadigung. Dieser Entschluss steht bereits da, nach der Sintflut. Und das wird durch die Mose-Geschichte nur erhärtet. Also Gott hat sich als gnädiger Gott geoffenbart. Wichtig ist mir an dieser Stelle zu betonen, dass uns das, je nach Übersetzung, die wir haben, dass uns das wirklich eingeprägt wird. Der Herr ging vor dem Angesicht des Mose vorüber und er rief aus. Wer? Der Herr. Nicht der Mose. Das wäre noch so ein kniffliger Akt zu sagen, der Mose ist da drauf gekommen. Nie und nimmer. Der Herr rief aus. Das heißt, durch das Ausrufen seiner Namen hat sich Gott geoffenbart. Warum Namen? Komme ich dann nachher gleich drauf. Jahwe hat seinen Namen ausgerufen. Nicht der Mose ruft an oder sonst irgendwas. Das war vielleicht so der Einleitungsakt. Klar, die Begegnung mit diesem Gott. Aber Mose offenbart sich, indem er seinen Namen ausruft. Das heißt, offenbaren, kundtun. Mose, jetzt zeige ich dir, wer ich bin und wie ich bin. Offenbarung. Jetzt zeige ich dir, hoffentlich formuliere ich das jetzt richtig, dass ich der Ich bin. Bibelkenner an die Front. Wer weiß, wo das zum ersten Mal passiert ist mit dem Ich bin?
Bei Mose, wo er da vom Pharao ist.
Nein. Vorher schon. Am brennenden Dornbusch. Bei Moses Berufung hat Mose nämlich bereits schon den Gottesnamen geoffenbart bekommen. Da hat er gefragt, wer bist du? Wir müssen diese Frage auch richtig einordnen. Mose ist ja in Ägypten großgezogen worden. Er hat die ganze Vielzahl der ägyptischen Götterwelt kennengelernt. Deshalb fragt er, welcher Gott? Wenn ich da zurückkomme, dann fragen die, welcher Gott hat dich denn gesandt? Da gab es eine Vielzahl, ähnlich wie in Babel. Eine Vielzahl von Göttern und Gottheiten und allem drum und dran. Also Mose hat berechtigterweise diese Frage nach dem Namen dieses Gottes, der ihn da ruft, gestellt. Hat ja Gott gesagt, ich bin der, ich bin. Wisst ihr, einen solchen Gottesnamen kann man auch nicht erfinden. Das ist unmöglich, dass das in einem menschlichen Gehirn gewachsen ist, sowas. Menschen hätten vielleicht gesagt, ich heiße Theobald, da steckt ja der Name Gott drin oder sowas. oder Theophil oder so. Das sind Namen, die mit Gott zu tun haben, wenigstens dem Äußeren nach. Nein, ich bin der Ich Bin. Ich bin der Seiende, der Bleibende. Ich werde sein, der ich sein werde. So kann man ja auch übersetzen. Und nun erinnert quasi da auf dem Sinai der sich neu offenbarende Gott den Mose daran: Mose, ich bin der Ich Bin, der damals bereits zu dir gesprochen hat. Der wird nämlich in einem Parallelvers, dort am brennenden Dornbusch, oder wo die Geschichte steht, gesagt, ich bin Yahweh. Der wird also praktisch der Gottesname Ich Bin noch erklärt und ergänzt mit dem Gottesnamen Yahweh. Gott schichtet also einen Namen zu dem anderen. Das macht er hier übrigens ja auch. Jetzt fällt es uns nicht mehr schwer, ganz schnell eine Brücke zu schlagen hinein ins Neue Testament, ins Johannesevangelium. Und da müsste es einem ja sofort einleuchten, wenn Jesus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Brot des Lebens. Dann ist da Jesus der Yahweh, der bereits bei Mose sich vorgestellt hat. Und so ist es tatsächlich. Also erster Satz, Gott hat sich als gnädiger Gott geoffenbart. Diese Grundoffenbarung bei Mose findet durchweg, durch die ganze Bibel hindurch, wie ein roter Faden, ihre Bestätigung. Beispiel. Wie kommt Jona, ausgerechnet Jona? Manche Bibelausleger bezeichnen ihn ja, oder da gibt es sogar Bücher mit der Überschrift, der ungehorsame Prophet, Jona. 4 Kapitel. Und im 4. Kapitel, ich war da, wird uns ja, da ist die Bibel ehrlich, also wirklich bis auf die Knochen, da wird uns geschildert, warum der Jona nicht nach Ninive wollte. Und das ist so echt. Da sagt, er ärgert sich ja, warum? Weil das Gericht nicht kommt, er fühlt sich blamiert quasi, weil die Buße tun, schon das spricht ja auch Bände, dass der sich blamiert fühlt. Und er sitzt so und wartet. Und dann die Geschichte mit dem Rizinus, da ärgert er sich nochmal und da lässt er die Katze aus dem Sack und sagt, ich wusste ja, dass du gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte bist. Und dann formuliert Jona in seinem Frust genau diese Sätze. Das, was hier steht. Wo hat denn der das gewusst? Es zieht sich durch die Geschichte Israels diese Gottesoffenbarung hindurch wie ein roter Faden. Kennt ihr das Hohelied der Barmherzigkeit? Im Alten Testament ist Psalm 103. Ist ein Psalm Davids. Da könnte man noch denken, ja, der David, aufgrund seines eigenen Erlebens, wir haben ja gestern Abend darüber gehört, kommt zu der Aussage, dass er es mit einem barmherzigen Gott zu tun hat. Aber ausgerechnet der Psalm 103 formuliert in einem Vers, ich weiß jetzt die Nummer nicht, genauso wörtlich, wie das hier bei Mose kundgetan worden ist. Barmherzig, gnädig, geduldig ist der Herr und von großer Güte. Er wird nicht immer da hadern, noch ewiglich zornig sein. Genauso wird es hier formuliert, Psalm 103. Ich sage nochmal, wie ein roter Faden in einem anderen Propheten, ich glaube bei einem der kleinen Propheten kommt es ähnlich, die großen, in Anführungszeichen, Propheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel, die haben Hesekiel am wenigsten. Aber Jesaja ganz besonders, auch Jeremia, die bringen das natürlich mit anderen Formulierungen. Aber die wissen alle, wir haben es mit einem barmherzigen, gnädigen Gott zu tun. Und woher wissen sie das? Weil Gott sich so geoffenbart hat bei dem Mose. Zweiter Satz. Die Offenbarung, das war der letzte Punkt bei diesem ersten Satz, die Offenbarung geschah durch die Kundgabe seiner Namen. habe ja bereits brennenden Dornbusch erwähnt. Ich kann noch hinweisen auf die Einleitung der 10 Gebote. Jahwe, dein Gott, wird da ganz deutlich gesagt, so muss Mose praktisch die Gebote vermitteln seinem Volk. Dann der Hinweis, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und dann hier jetzt zweimal Jahwe, Jahwe. Warum zweimal? Weil es jetzt ganz dringlich ist. Das wird jetzt unterstrichen. Soll ich sagen, nicht bloß zweimal, sondern doppelt und dreifach und zehnfach, was weiß ich, durch die folgenden Namen. Dieses barmherzig, gnädig, geduldig ist ja nichts anderes als eine Entfaltung, eine Enthüllung, eine Erklärung des Jahwe, des Ich Bin. Nicht wahr? Das gehört alles hinein in die Aussage des Seienden. So ist dieser Jahwe eben barmherzig, mit voller Zuwendung. Also die Kundgabe der Namen, der verschiedenen Namen, das, ich sage nochmal, nicht ja nur einer, bedeutet, dass darin Offenbarung, das heißt Enthüllung, geschieht. Der Mose soll jetzt, darum dieses zweimalige Ausrufen, eine dringende Botschaft bekommen und soll bei dem Mose zu einer festen Gewissheit führen. Man kann im Volk Israel eine eigenartige Entwicklung beobachten. Obwohl Gott Wert darauf gelegt hat, gerade bei dem Mose und auch später dann immer wieder, das hat übrigens ja bei den Patriarchen schon angefangen, obwohl Gott Wert darauf gelegt hat, dass er mit seinem Namen bekannt wird. Ich sage nochmal, das muss man auf dem Hintergrund der Vielgötterwelt verstehen. Hat Israel aus Scheu, vielleicht aus Ehrfurcht am Anfang, den Namen Gottes nicht ausgesprochen? Ich war, du sollst den Namen deines Gottes nicht vergeblich führen, nicht missbrauchen. Und aus dieser Anweisung im Gebot hat man tatsächlich Abstand genommen von der Namensnennung Gottes. Auch zur Zeit Jesu war das so. Deshalb hat Jesus nicht so direkt vom Sohn Gottes gesprochen, sondern vom Menschensohn und hat damit einen Begriff aufgenommen, der sich bei Daniel findet. Und wenn er von Gott gesprochen hat, dann hat er vom Himmel gesprochen. Um eben nicht von vornherein schon Anstoß zu erregen, weil das eben Gebrauch und Sitte war, auch bei den Schriftgelehrten und Pharisäern, eben von dem hohen, erhabenen Gott eben in einer Umschreibung zu sprechen. Aber hat gerade das, so meine ich, nicht dazu geführt, den wirklichen, wahren Gott, der beim Namen genannt werden will, zu verkennen, als dann Gott seinen Sohn gesandt hat und er in sein Eigentum kam, haben sie ihn nicht angenommen. Ob das nicht aussprechen wollen, aus vielleicht falsch verstandener, im Lauf der Entwicklung falsch verstandener Ehrfurcht dazu geführt hat. Gott will beim Namen genannt werden. Wer den Namen des Herrn wird anrufen, der findet doch Errettung. Das heißt, die Namensanrufung Gottes ist doch für uns die Brücke, die Gott zu uns gebaut hat. Dann gehen wir doch diese Brücke. Warum Namen? Also der zweite Satz, die Offenbarung geschah durch die Kundgabe seiner Namen. Jetzt kommt der dritte Satz. Sein Name, oder setzen wir das ruhig jetzt in Mehrzahl, seine Namen offenbaren sein Wesen. Manches Mal stolpern wir über eine solche Aussage, wer den Namen des Herrn wird anrufen. Warum heißt es nicht direkt, wer den Herrn wird anrufen? Warum da der Umweg über den Begriff Namen? Es kommt an mehreren Stellen in der Bibel so. Nun, der Name ist deshalb wichtig, das ist bei uns weithin abhanden gekommen, weil, nicht erst seit Goethe, aber durch ihn wahrscheinlich auch mit verstärkt, Name Schall und Rauch sein soll. Wir legen, sagen wir mal, auf Namen die Bedeutung nicht mehr. Der Adam, der hatte noch die Fähigkeit, den Tieren den entsprechenden Namen zu geben. Das heißt, entsprechend dem Wesen eines Tieres den Namen zu formulieren. Das war die Aufgabe des Adam, der hat es noch gekonnt. Das heißt, er konnte durch das Vordergründige hindurch schauen und das Wesenhafte erkennen und dementsprechend den Namen formulieren. Deshalb entspricht Name dem Wesen. Das ist in der Bibel übrigens so. Wenn man in der Bibel einen Namen untersucht, dann sollte man immer nach seiner Grundbedeutung suchen. Ganz einfach, Jesus heißt Retter. Joshua. Der Name birgt für Qualität. Das ist eigentlich ein viel zu schwacher Ausdruck. Der Name entspricht dem Wesen. Oder das Wesen entspricht dem Namen. Also, sein Name offenbart das Wesen dieses Gottes. Gott gibt Einblick jetzt in sein Innerstes. Gott will kein unbekannter Gott sein, kein unnahbarer Gott, obwohl Gott ja, das sind die zwei Seiten übrigens, obwohl Gott bei der Gesetzgebung einen Zaun um den Berg hat herummachen lassen. Da hat Gott ja dem Volk die Heiligkeit antrainiert, quasi, ich bin ein heiliger Gott, du kannst nicht so mir nichts, dir nichts, hemdsärmelig einfach da zu mir kommen. Gott geht da auf Distanz. Nur der Mose darf Brückenbauer sein. Aber das eigentliche Anliegen ist, dass Gott eben nicht unnahbar bleiben will. Das hat Gott bei der Gesetzgebung deshalb gemacht, weil er dem sündigen Menschen hat sagen müssen, so bist du eigentlich, du kannst als der Unheilige nicht zu dem, mir, dem Heiligen, treten. Das muss ja der Mensch erst begreifen. Gott will nahe sein. Ich bin mit dir. Ich lasse dich nicht allein. Ich bin der Ich Bin, der ewig Seiende, der heute und morgen bis in alle Ewigkeit das Heft in der Hand behält. Das ist auch der tiefe Sinn, wenn immer wieder durch die Bibel hindurch bezeugt wird, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der Gott Jakobs ist unser Schutz, Psalm 46. Ausgerechnet Jakob. Gott scheut sich nicht, Gott Jakobs genannt zu werden, Gott Abrahams genannt zu werden. Das macht doch deutlich, dass Gott uns Menschen als Absteigequartier will. Gott verbindet sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Abraham, mit dem Jakob. Und wir können alle anderen Namen mit einsetzen. Hoffentlich unsere auch. Sein Name offenbart sein Wesen. Und in dem Wesen Gottes entdecken wir einen unabänderlichen Heilswillen. Wir haben es mit einem Rettergott zu tun. Nicht mit einem Gott, der die Tür zuschlägt und sagt, jetzt reicht's. Hätte doch Gott oft genug Gelegenheit und allen Grund dazu gehabt. Also wie Gott heißt, so ist er auch. Also, triviales Beispiel, bei uns ist ja so, wenn einer Schneider heißt, muss er nicht unbedingt auch Schneider sein. Das ist bei Gott anders. Jetzt kommt der letzte Satz. Der dritte hat aufgehört mit Wesen. Vierter Satz, sein Wesen zeigt uns einen gnädigen Gott. So, jetzt sind wir wieder am Anfang. Jetzt haben wir die Kette sozusagen geknüpft. Das vierte Kettenglied wird mit dem ersten verbunden. Der gnädige Gott ist so beschrieben, barmherzig, gnädig, geduldig, von großer Gnade und Treue. Der Treue bewahrt Tausenden an Gnade, vergibt Missetat lässt Sünde nicht ungestraft, dazu muss ich danach gleich was sagen. Manche empfinden das wie so einen dunklen Punkt in der Stelle, so als eine Art Schönheitsfehler. Es könnten wir so richtig in der Gnade Gottes schwelgen und sagen, wunderbar, was haben wir für einen gnädigen Gott, das hört er gar nicht mehr auf. Und dann nicht schwelgt, aber ich sage mal, freut sich der Johannes schon, wenn er schreiben kann, von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Da ist wirklich Fülle da. Was bedeutet denn das? Das bedeutet, dass Gott wirklich für uns ist. Er will für uns da sein. Für seine Menschheit, für seine Schöpfung. Das will Gott. Soll ich sagen, das kann Gott gar nicht anders. Der Gott kann nicht anders. Er übernimmt die Sache, die seine Schöpfung braucht, die seine Menschheit braucht. Als Fürsorger, als Rechtsanwalt, als Arzt, ich bin der Herr dein Arzt, hat er Israel gesagt, als der Helfer, das ist der Liebeswille dieses Gottes. Ihr Lieben, ganz vorne im Alten Testament. Und da gibt es Leute, die sagen, der Gott der Liebe, den findet man nur im Neuen Testament. Da sagt man dann, ja, Liebe und so weiter, das ist neutestamentlich, aber alttestamentlich, das ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das könnt ihr in diesen Tagen, gerade in der Auseinandersetzung, nicht wahr, der Israel jetzt hat, immer wieder hören. Dann kommen wir Christen und sagen, ja, aber die Israelis müssten doch christlich handeln und anders reagieren. Da sage ich, das können die gar nicht. Ja, das ist sowieso ein anderes Thema jetzt. Im Alten Testament bereits hat sich der Gott als Gott der Liebe geoffenbart, den wir gern so als den zornigen Gott im Alten Testament da drin lassen und im Neuen Testament da findet man angeblich vom Zorn Gott nichts, vom Zorn Gottes nichts. Das stimmt gar nicht. Gott ist im Alten und im Neuen Testament derselbe. Der Liebeswille Gottes ist unabänderlich. Und wenn es da heißt, vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, dann bedeutet das, Gott wird mit der Sünde fertig. Er schafft die Sünde weg. Wie schafft er es weg? Durch Vergebung. Das ist Gottes Antwort auf den Bundesbruch seines Volkes. Gnade. Vergebung. Sein Liebeswille, der einen Weg weiß, aus dem ganzen Dilemma heraus, der den Weg mit diesem Volk weitergeht. Mose sagt ja nach diesem Erleben, alles recht und gut, aber eins ist wichtig, dass du mitgehst, dass du bei uns bleibst. Verspricht ihm ja auch Gott, in einer anderen Form als vorher. Die Wiederholung der Ausdrücke, dieses aufgehäufte Formulieren, will Gewissheit und Fortdauer der Gnade Gottes zeigen. Nicht Gnadenkredit gibt Gott, sondern Gnadenfülle. Nicht einfach bemessene Zuteilung, sondern Gnadenstand. Aber wie ist es jetzt mit dem Schönheitsfehler? Aber ungestraft lässt er niemand. Jetzt kommt es noch dicker. Sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern. Bis ins dritte und vierte Glied. Ist das jetzt die Kehrseite? Lässt da der unbarmherzige Gott die Katze aus dem Sack? Quasi, ja, aber Freund, so einfach ist dann doch wieder nicht. Ist es das? Also der Schönheitsfehler in dieser ganzen Geschichte. Sünde nicht ungestraft. Und dann noch bis ins dritte und vierte Glied. Ja, was können denn das dritte und vierte Glied dafür, wenn die Väter da gesündigt haben? Das sind schon Fragen, die wir da haben. Ich möchte aber schon einmal darauf hinweisen, dass selbst bei diesem angeblichen Schönheitsfehler deutlich wird, dass die Übermacht oder das Übergewicht der Gnade gegenüber dem dritten und vierten Glied ganz klar vorhanden ist. Da heißt es, der da Tausenden Gnade bewahrt. Und drittes und viertes Glied gegenüber tausend ist winzig. Aber die Sache mit dem Heimsuchen, mit dem Strafen, müssen wir doch ansprechen. Wir haben also die Überfülle der Gnade vor uns, des gnädigen Gottes, der wirklich seinen Liebeswillen in einem Übermaß kundtut. Und Strafe, passt das dazu? Ihr Lieben, das muss sein. Wenn Gnade Gnade bleiben will, muss rechtsmäßig um der Gerechtigkeit Gottes willen, es bleibe stecken.
Um der Gnade willen, müsste ich eigentlich sagen.
Um der, Gnade um der Liebe willen, ja.
Oder auch, könnte ich auch sagen, also um deinen Gedanken, wenn ich das nicht richtig verstehe, um der Gnade willen muss das Gericht sein, damit Gnade Gnade bleibt.
Ja, 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 gut. Ja, das ist richtig. Er muss auch Strafe sein. Du hast das Wort Gericht eingeführt. Nicht wahr? Wir haben es auch durch die ganze Bibel hindurch mit einem Gott zu tun, der Gericht übt. Jetzt sage ich um seine Gerechtigkeit willen. Aber das stimmt natürlich. Weil Gott ein gnädiger Gott ist, kann er nicht einfach fünfe Grad sein lassen. Weil dann Gnade ein Augenzudrücken wäre, das kann der heilige Gott sich gar nicht leisten, dann wäre es tatsächlich der Märchenbuchlieber Gott, der Großvater Gott mit dem langen Bart, der zittrig ist und nicht mehr richtig weiß und so recht hinkommt mit dem, was er eigentlich will. Gnade braucht die Strafe. Was will Gott mit dem Strafen oder Gericht üben? Eigentlich bezwecken. Und da kommt, glaube ich, auch die Sache mit dem dritten und vierten Glied auf die Reihe. Er will bezwecken, dass mit der Strafe der Sünder sich von der Sünde trennt. Das wollen wir Menschen doch schon mit unserer Prozessordnung und Strafgesetzgebung und allem. Wollen wir doch schon. Ich war, wenn einer seine Strafe absitzen muss, dann soll das doch zur Besserung dienen, dass er also die Finger davon lässt vom Stehlen und so weiter. Das ist schon unser Gedanke. Das meint Gott auch. Strafe soll den Sünder von der Sünde trennen. Und wisst ihr, wie das hier formuliert ist? Mit Heimsuchung. Das ist Heimsuchung. Er sucht die Missetat der Väter heim an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied. Deshalb ist dieses Strafen als Heimsuchen etwas Positives. Deshalb ist auch der Gedanke, was können das dritte und vierte Glied denn dafür? Falsch. Ja, Gott will beim zweiten, dritten und vierten Glied heimsuchen und sagen, komm, wenn dein Vater oder dein Großvater da Mist gebaut hat, dann will ich dir zeigen, lass bitte die Finger davon. Das will er mit dem Heimsuchen bezwecken. Also mit dem Strafen. Wir können es drehen und wenden. Wir haben es beim Gott der Bibel immer mit einem Gott der Liebe zu tun. Auch da, wo er richtet, auch da, wo er straft, auch da, wo er züchtigt, das ist dann der neutestamentliche Begriff im Hebräerbrief, wir haben es immer mit einem Gott der Liebe zu tun. Noch einmal, Gott kann gar nicht anders. Wem das bei Mose noch nicht so recht einleuchten will, dass da Heimsuchung tatsächlich positiv gemeint ist, da die Geschichte mit dem dritten und vierten Glied, der soll mit mir jetzt die Brücke bauen zu dem, was auf Golgatha geschehen ist. Da hat sich nämlich Gnade Gottes oder Liebe Gottes und die Gerechtigkeit Gottes so verbündet, einmalig verbündet, dass Gott gesagt hat, du Mensch, die Strafe, die du dir verdient hättest, nämlich den Tod, dieses Schluss aus, das du verdient hättest, das nehme ich auf mich. Deshalb liegt die Strafe auf ihm, auf Jesus, auf das wir Frieden hätten. Das ist Golgatha. Die Verbindung von Gerechtigkeit und Gnade oder Liebe. Hier hat sich Gott selber sozusagen den Weg freigeschaufelt, den Sünder jetzt bedingungslos begnadigen zu können, ohne dass ihm der Teufel eines Tages den Vorhalt machen kann, da hast du genuschelt. Da hast du irgendwas unter den Teppich gekehrt. Und die Sache haut rechtmäßig nicht so richtig hin. Das ist Golgatha. Verstehen wir jetzt, warum Mose anbetet? Das ist die neue Gotteserkenntnis, die Mose bekommen hat, aufgrund dieses Erlebnisses, aufgrund dieser Erfahrung auf dem Sinai. Mose neigte sich eilends und betete an. Unsere Zeit hat ein Schlagwort geboren. Nicht bloß eins, mehrere, aber auf eins will ich jetzt hinführen. Der Mensch von heute suche nicht mehr den gnädigen Gott. Das ist ja das, was Luther noch erlebt hat, nicht wahr? Er sucht den gnädigen Gott. Der Mensch von heute suche nicht mehr den gnädigen Gott, sondern den gnädigen Nächsten. Und nicht wahr, dieser Satz hat dann all die Hilfsmaßnahmen und so weiter eingeleitet. Ist ja recht und gut, klar. Natürlich brauchen wir den gnädigen Nächsten. Es stimmt schon, dass unsere Gesellschaft fürchterlich gnadenlos geworden ist. Leistungsgesellschaft, sagt man auch. Aber ich will zu diesem in unserer Zeit geborenen Schlagwort Folgendes hinzufügen. Wir suchen so lange vergeblich den gnädigen Nächsten, vergeblich den gnädigen Nächsten, solange wir nicht den gnädigen Gott gefunden haben. Da fragen wir einmal hinein in unsere Gesellschaft von heute, wie viele den gnädigen Gott gefunden haben. Aber was gucken wir auf die anderen? Gucken wir auf uns? Haben wir den gnädigen Gott gefunden, erlebt, erfahren? Ich glaube, ein Stück weit können wir bei dem Mose was abgucken. Und nun lasst uns beten. Herr unser Gott, durch Jesus bist du uns so nahe gekommen. Du hast dein Wesen gezeigt, das Herz aufgetan, dein Herz. Wir dürfen hineinschauen. Wir dürfen dich kennenlernen. Auf vielfältige Weise. Und spüren immer wieder, dass deine Liebe so unabänderlich, so unveränderlich, so unwiderstehlich, so umfassend ist. Schenke uns, Herr, dass wir das nicht einfach bloß verstandesmäßig begreifen, sondern mit unserer ganzen Existenz erfassen. Und hab Dank, dass niemand und nichts uns von deiner Liebe scheiden kann. Amen.